Moin und herzlich willkommen zur Einführung Das schlaue Füchslein am Oldenburgischen Staatstheater. Mein Name ist Antje Müller und ich habe die Produktion als Dramaturgin begleitet. Das schlaue Füchslein, das klingt irgendwie niedlich, ein bisschen vielleicht nach Bambi. Aber in der tschechischen Originalsprache lautet der Titel Die Abenteuer der Füchsin Bistruschka oder der Füchsin Schlaukopf bzw. der Füchsin Scharf oder auch Spitzohr. Den deutschen Titel hatte der tschechische Schriftsteller Max Brod erfunden, der fast alle Libretti des Komponisten Leoš Janáček ins Deutsche übersetzt hat. Und ja, es wird Tiere und Kinder auf der Bühne geben, aber keine Sorge, Sie müssen jetzt nicht gleich den Tierschutz rufen, denn unsere Tiere können alle singen. In dieser Oper werden die Tiere nicht vermenschlicht, stattdessen geraten die lebenslustige, humorvolle und unkomplizierte Welt des Waldes mit der brutalen, sentimentalen und fantasielosen der Menschenwelt als zwei unterschiedliche Sphären immer wieder miteinander in Konflikt. Das Stück erzählt die Biografie einer Füchsin, die im Kindesalter in menschliche Gefangenschaft gerät, sich daraus befreien kann, selbstbewusst einen Dachs aus seinem Bau vertreibt, sich in einen Fuchs verliebt, mit dem sie eine Familie gründet, bis sie schließlich durch Menschenhand zu Tode kommt. Es ist eine Allegorie auf den Zyklus von Wachstum, Liebe, Tod und Erneuerung in der Natur. Ein zweiter Erzählstrang ist eng mit diesem verwoben, der des Försters, der zunächst frustriert von seiner auseinandergelebten Ehe mit dem Schulmeister und dem Pfarrer abends in der Wirtschaft sitzt, um über verflossene Lieben, vertane Chancen und die Ungerechtigkeit des Lebens zu sinnieren. Den Förster erleben wir als einzige Figur in dem Stück, die wirklich eine Entwicklung durchmacht. Vom brutalen Eindringling, der ein Fuchsjunges als Spielzeug für seinen Enkel aus dem Wald entführt, gelangt er durch die Konfrontationen mit der Füchsin zu einem immer tieferen Verständnis von Natur und ihrem zyklischen Zeitverlauf. Er hat von der libertinären Füchsin gelernt, dass Altern und Verlust vor der stetig sich erneuernden Natur keine Bedeutung haben. Er erkennt die kleinliche Larmoyanz des Schulmeisters wie auch die engen Moralvorstellungen des Pfarrers und macht sich darüber lustig, bis er schließlich am Ende der Oper in Einklang mit der Natur kommt, sein Gewehr fallen lässt und sich in einem wunderbaren Schlussmonolog der Liebe erinnert. Eigentlich könnte alles so schön sein. Mensch und Tier teilen sich den Lebensraum Wald und leben instinktiv und im Einklang miteinander. Doch der Mensch ist grausam und dumm und versucht das, was nicht in seine Kategorien und Schemata passt, sich zu unterwerfen. Ein Kunstgriff in Janáčeks Libretto betont gleichermaßen das Verbindende und das Trennende. Sowohl Menschen als auch Tiere sprechen denselben tschechischen Dialekt. Während dem Publikum beide Seiten durchaus verständlich sind, können Mensch und Tier auf der Bühne sich untereinander jedoch nicht verstehen. Ein Kunstgriff, der Ihnen, meine Damen und Herren, leider verborgen bleiben wird, da wir in deutscher Sprache mit deutschen Übertiteln spielen. Satirisch wird es in den Szenen, in denen Tiere sich mit menschlichen Verhaltensweisen maskieren, etwa die Füchsin, die während ihrer Gefangenschaft im Forsthaus plötzlich die Revolutionären spielt und die Hennen gegen den Hahn aufstachelt, vermeintlich um der Gerechtigkeit willen, dabei jedoch nur ihre eigenen Interessen verfolgt. Interessant sind unter diesem Aspekt zwei Figuren, der Dackel des Försters und der Dachs, die in der menschlichen Welt ihre Entsprechung in Schulmeister und Pfarrer finden und jeweils von ein und demselben Sängerdarsteller verkörpert werden. Der Hund ist ein domestizierter Jammerlappen, der, wie auch der Schulmeister, aus eigener Passivität heraus nie eine erfüllende Liebe erlebt hat. Und kleinbürgerliche Moralvorstellungen des Dachses werden ohne weiteres auch auf den Pfarrer übertragen. Im Wald ist also nicht alles Eitelfreude, Sonnenschein, doch bleibt vereinzelte Engstirnigkeit vor dem Hintergrund des Großen und Ganzen ohne Konsequenzen. Eine weitere Besonderheit dieser Oper ist ihre Inspirationsquelle. Es waren Federzeichnungen aus der Brünner Tageszeitung, die täglich in Fortsetzung von den Abenteuern der Füchsin Bistruschka erzählten und Janáček zu einer Oper inspirierten. Der Jäger und Landschaftsmaler Stanislaw Lolek hatte während seiner Ausbildung an einer Forstschule zum Vergnügen von Tieren, Jägern und vor allem Füchsen Zeichnungen angefertigt, von denen er etwa 200, die eine Art Handlung bildeten, als Arbeiten aus der Schulzeit beiseite legte. Etwa 20 Jahre später begab sich ein Redakteur der Brünner Tageszeitung auf die Suche nach etwas Heiterem, das zwecks guter Unterhaltung täglich als Serie in seiner Zeitung abgedruckt werden könnte. Er stieß auf die Zeichnungen Loleks, doch wurden sie zunächst abgelehnt. Es fehlte Text, für den schließlich Rudolf Tesnolidek beauftragt wurde. Dieser verspürte aber keinerlei Inspiration und wollte die Sache schon aufgeben, doch während einer Zugfahrt zeigte sich ein Mitreisender so begeistert von den Zeichnungen, dass Tesnolidek ihm versprach, das Projekt auszuführen. Von April bis Juni 1920 erschienen die Abenteuer der Füchsin Schlaukopf in Serie und hatten großen Erfolg. Janáček wurde, wie sie selbst berichtet, durch seine Haushälterin Marie Stejskalova auf diese Bildergeschichten aufmerksam gemacht. Zwar arbeitete er noch an seiner Oper Katja Kabanova, doch bereits im Mai 1921 teilt er in einem Interview mit, dass er sich mit dem Gedanken trage, eine Oper über die Abenteuer der Füchsin Schlaukopf zu schreiben. Das Libretto erstellte Janáček selbst anhand der Buchausgabe der Novelle. Dabei reduzierte er die Anzahl der Personen und konzentrierte sich auf die Verflechtung der menschlichen Welt mit der Natur. Die Einheit beider Welten betonte er bei den handelnden Personen durch einige Parallelen zwischen menschlichen und tierischen Figuren. Im Januar 1922 begann Janáček mit der Komposition, die er am 25. Oktober desselben Jahres fertigstellen konnte. Es gab noch einige Umarbeitungen, insbesondere im Ablauf der Handlung, ehe das Werk sehr erfolgreich am 6. November 1924 am Deutschen Stadttheater in Brünn uraufgeführt wurde. Ich habe die Füchsin gefangen um des Waldes und der Traurigkeit des Alterns willen, wie Janáček im April 1923 an Max Brod schreibt. Es wird weniger eine konzentrierte Handlung erzählt, als vielmehr das Leben in kleinen Ausschnitten und Episoden. Die Musik bleibt dabei stets im Fluss. In der Gegenüberstellung der unterschiedlichen und paradoxerweise doch ähnlichen Welten der Menschen und Tiere verbinden sich tragische und komödienhafte Momente. Die fröhliche, lebhafte Sphäre ist die der Natur- und Tierwelt. Humoristisches entsteht immer dann, wenn Tiere menschliche Verhaltensweisen an den Tag legen. Das Melancholische bleibt den Menschen vorbehalten. Schulmeister und Pfarrer sind unglücklich und frustriert, weil sie passiv bleiben. Sie haben Wünsche und Sehnsüchte, unternehmen jedoch nichts, um etwas zu verändern und betrauern stattdessen ihre Situationen. Auch der Förster trauert zunächst Vergangenem nach und hadert mit dem Altwerden, aber er handelt und verfolgt ein Ziel, die Füchsin. Die Füchsin Bistruschka ist aktiv und lebt ihr Leben. Ihre Handlungen sind keiner Moral unterworfen, doch Janáček bewertet das nicht. Stattdessen erinnert er sich an eine Begebenheit in seinem Heimatdorf, die er Max Brod folgendermaßen schildert. Der junge Sohn des Ortsvorstehers hat in einem Anfall leidenschaftlicher Wut, seine Geliebte hat ihn verlassen, beinahe alle Hochzeitsgäste umgebracht. Er schoss auf sie durch die Fenster der Stube, wo gerade die Hochzeit seiner gewesenen Geliebten gefeiert wurde. Er kam vor Gericht und wurde verurteilt. Nun, wenn es nur das wäre, als er nach verbüßter Strafe in das Dorf zurückkehrte, glauben Sie, die Leute seien ihm ausgewichen? Nein, als ob nichts geschehen wäre. Sie sprachen und verkehrten mit ihm wie ehedem. Dies bestätigte mir, dass die schlichten Menschen das Übel nicht als ewige Schmach auffassen. Es war und es ist nicht mehr. Auch meine Füchsin ist so. Sie stahl, wirkte, aber dabei ist sie auch edler Gefühle fähig. Anders als in Tesnolideks Novelle stirbt die Füchsin bei Janáček, doch ist dies kein großer dramatischer Operntod. Die Tiere zerstreuen sich, es gibt keine trauernde Fuchsfamilie und auch keinen großen orchestralen Höhepunkt. Stattdessen zeichnet sich die Szene durch ihre musikalische und dramatische Zurückhaltung aus. Es ertönen zwei Schüsse, dann Stille und eine kurze Reflexion im Orchester über ein Motiv, das mit der Füchsin in Verbindung steht. Es ist kein tragisches Ende eines Aktes, die Handlung geht weiter und kommentiert das Erlebte. Auf den Tod der Füchsin folgt eine Szene menschlicher Melancholie. Der Pfarrer hat Heimweh, wie die Gastwirtin Pasek zu berichten weiß. Dem Schulmeister kommen bei der Nachricht von Haraschtas Hochzeit mit Terinka die Tränen und der Förster hadert mit dem Altwerden. Das Finale der Oper ist versöhnlich. In der Natur erkennt der Förster den ewigen Kreislauf des Lebens von Tod und Erneuerung und erinnert sich der Liebe. Dass Janácek die philosophischen Gedanken des Försters nicht in dessen heimischen, mährischen Dialekt übertragen hat, ist kein Versehen, sondern verweist darauf, dass diese Gedanken über die Grenzen des persönlichen Empfindens hinausreichen. Die Füchsin ist tot, doch in seinem Traum erscheint erneut eine Füchsin. Die junge Bistruschka, das Ebenbild ihrer Mutter, lautet Janáceks Titel für diese Szene. Auch ein kleiner Frosch, Enkel des kleinen Frosches aus dem ersten Akt, ist wieder da. Der Tod und das Leben der Füchsin werden nicht tragisch oder endlich angesehen, sondern als Beitrag zu einem großen, unendlich fortdauernden Lebenszyklus. Das letzte Ereignis der Oper ist ein Moment des Staunens, das Janácek in einem Brief an Max Brod beschrieb. Die Waffe des Försters gleitet ihm vor Entzücken aus der Hand, ein Meilenstein des Lebens, und der kleine Frosch verkündet seinen neuen Horizont. Die letzte Geste des Försters, das Fallenlassen der Waffe, ist ein buchstäbliches Loslassen dieses Instruments, das symbolisch für menschliche Macht, Kontrolle und Zerstörungskraft steht. Es ist aber auch ein metaphorisches Loslassen, ein Öffnen für die Kraft, Ordnung und Kreativität der Natur. Als er mit der Arbeit an der Oper begann, beschrieb Janácek sie Kamila Stöslova als eine fröhliche Sache mit einem traurigen Ende. Und ich nehme selbst einen Platz an diesem traurigen Ende ein. Und so passe ich dort hinein. Er habe Bistruschka für den Wald und die Traurigkeit der späten Jahre gefangen, wie er Kamila weiter mitteilt. Es ist ein Werk, in dem Janácek sich mit seiner eigenen Sterblichkeit auseinandersetzt. Für sein eigenes Begräbnis hatte er sich tatsächlich den Schluss der Oper gewünscht. Auch in der Inszenierung des Oldenburgischen Staatstheaters in der Regie von Melanie Huber mit der Ausstattung von Lena Hiebel erleben wir diesen Wald und seine Kreaturen als einen permanenten Fluss mit kurzen Momenten des Innehaltens. Fantasievolle Kostüme und sängerfreundliche, halbtransparente Tiermasken entführen uns zusammen mit der großartigen, farbenreichen Musik Janáceks in eine eigene Welt. Mehr soll an dieser Stelle aber noch nicht verraten werden. Wenn man diese Inszenierung mit nur einem Zitat aus der Oper beschreiben dürfte, könnte das möglicherweise die erstaunte Frage des Försters sein: Ist es Märchen oder Wahrheit? Diese Frage stellt der Förster in seinem großen Schlussmonolog am Ende der Oper, als er die stete Selbsterneuerung der Natur wahrnimmt und plötzlich erkennt, dass vor diesem immerwährenden Zyklus menschliche Begehren, Unzufriedenheiten und Ängste bedeutungslos werden. Nun danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen wunderbaren Opernabend.